Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Maidons Meinung und willkommen, Alfred.
Hallo.
Wir starten mit einem Rekordhoch in die Sendung. Der Deutsche Leitindex ist heute Morgen gleich zu Handelsbeginn, gestern auch schon auf einen Rekordhoch gestiegen. Wer weiß, vielleicht in diesen Minuten, wenn die Sendung veröffentlicht wird, auch. Also sieht wieder gut aus, er hat eine ordentliche Rallye seit November hingelegt. Könnte so weitergehen in den nächsten Wochen?
Wir machen jetzt bis zum Jahresende jeden Tag ein neues Rekordhoch. Nein, das sicherlich nicht. Das wird nochmal wieder schwache Tage geben. Aber es ist wirklich schon erstaunlich. Also als wir hier im Oktober da unter die 15.000 gefallen sind und auch die amerikanischen Märkte sehr schwach waren, da klangen doch die Töne ganz anders, dass wir jetzt ganz schwierigen Zeiten entgegengehen. Aber entscheidend war, die Inflation ist zurückgekommen, die Zinsen haben gedreht oder sind ebenfalls zurückgekommen. Und dazu noch gute Unternehmenszahlen. Und das hat natürlich dann schon Auswirkungen gehabt. Aber man sieht ja hier, dieser Anstieg ist jetzt doch sehr steil gewesen. Also eine Verschnaufpause wird es vielleicht dann schon mal geben. Aber wir haben natürlich Jahresende. Das ist immer eine sehr gute Zeit für Aktien. Und viele Investoren sind auf dem falschen Fuß erwischt worden, die nämlich hier auf diesem Abwärtstrend sich gehedged haben, abgesichert haben. Und die sehen jetzt natürlich nicht so gut aus. Insoweit bleibt es spannend, es wird sicherlich noch viel Bewegung geben bis zum Jahresende, aber natürlich schon erstaunlich, dass wir ein neues Rekordhoch haben. Hätte ich auch nicht mehr damit gerechnet, dieses Jahr gebe ich ganz offen zu.
Ja, kam jetzt dann doch sehr schnell und quasi auch irgendwie plötzlich, weil man ja eben gedacht hat, okay, jetzt ist das schon so gut gelaufen in den letzten Wochen, ob er jetzt nochmal ein paar Schippen oben drauf legt, aber hat er getan. Wir können mal gucken, welche Werte sich in diesem Jahr am besten entwickelt haben aus dem deutschen Leitindex.
Ich kann es glauben, wenn ich jetzt rausgesucht habe, war ich ganz erstaunt. Der beste DAX-Wert dieses Jahr ist Adidas mit einem Plus von 53%. Knapp dahinter SAP. Das ist natürlich insoweit wichtig, weil SAP natürlich ein richtiges Marktschwergewicht ist, natürlich hohes Gewicht im DAX hat. Dann Rheinmetall eben noch gut aufgrund der geopolitischen Lage, Heidelberg Materials und Covestro auch noch mit Gewinn von 30-40%. Also man hätte das schon mit den richtigen Aktien auch nicht Geld verdienen können. Aber, und jetzt kommt die andere Seite der Medaille,
verlieren.
Mit den falschen Aktien hätte man noch viel verlieren können. Schlechteste DAX-Aktie, das überrascht jetzt nicht so sonderlich, ist Bayer mit -34%. Knapp dahinter Siemens Energy, auch das keine Überraschung. Also das war schon ein sehr geteiltes Feld. Und in einem doch eigentlich guten Börsenjahr so viele große Verlierer zu haben, ist schon sehr ungewöhnlich. Aber das zeigt, wie dieses Jahr der Markt gelaufen ist. Wir haben eben sehr viele Eigenbewegungen bei Einzelwerten gehabt. Und gerade die großen Werte wurden gekauft in den USA, die großen Tech-Werte und bei uns eben SAP allen voran. Also ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Ich denke mal, es könnte ein sehr gutes Börsenjahr werden und vor allen Dingen auch wieder eins, bei dem man auch mit Werten aus der zweiten und dritten Reihe wieder ordentlich Geld verdienen kann und eben nicht nur mit den großen Indexwerten, weil viele Nebenwerteindizes eben noch doch weitaus schlechter gelaufen sind als die großen namhaften Indizes.
Wir schauen auch gleich noch auf ein paar Nebenwerte, aber auch auf einen DAX-Wert. Bayer ist nämlich gleich hier der schlechteste DAX-Wert, auch noch Thema. Aber vorher sprechen wir noch über den Bitcoin. Da haben wir jetzt zwar keinen neuen Rekord, aber immerhin hat er zum ersten Mal seit Mai 2022 wieder die 40.000-Dollar-Marke überwunden. Und auch da sehen wir diese mega steile Aufwärtsbewegung.
Ja, und auch hier sieht man, Jahresanfang waren wir noch bei deutlich unter 20.000 zeitweise abgerutscht. Und jetzt mehr als verdoppelt in diesem Jahr. Und es spricht vieles dafür, ich will nicht sagen alles, dass das noch längst nicht alles gewesen ist, dass wir noch weit, weit höhere Kurse sehen, sowohl in diesem als auch dann in der ersten Jahreshälfte 2024. Und dafür gibt es auch ganz handfeste Gründe, denn diese Rallye basiert ja aufgrund hauptsächlich der Fantasie, dass ein ETF oder mehrere ETFs kommen. Es gibt, glaube ich, 13 Anträge. Der größte ist von BlackRock, also der namhafteste Anbieter ist BlackRock. Und das wird natürlich schon massiv zu neuer Nachfrage führen nach Bitcoin, wenn denn diese ETFs zugelassen werden. Aber die Wahrscheinlichkeit soll über 90% liegen. Und BlackRock hat, glaube ich, von 570 ETF-Anfragen in der Vergangenheit erst eine einzige Absage bekommen. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass ein ETF kommt.
Und das hat aber jeder damit gerechnet, oder wir haben vor der Sendung schon drüber geredet, wenn alle damit rechnen, wenn es dann so kommt, ist die Überraschung natürlich nicht mehr groß. Und dann verkauft man vielleicht aufgrund der guten Neuigkeiten, die dann da sind.
Und da habe ich zwei Grafiken mitgemacht. Vielleicht klickt man die mal. Das sind, glaube ich, nicht die ersten, sondern die zweite, dritte und vierte. Machen wir weiter. Eins nochmal. Genau. Wir hatten schon mal zwei Events beim Bitcoin, die sehr, sehr populär waren. Das war einmal die Einführung des Bitcoin Futures im Jahr 2017. Und da war es so, dass der Bitcoin im Vorfeld der Zulassung des Bitcoin Futures um über 2000% gestiegen ist in 12 Monaten vorher. Dann kam der Bitcoin Future und danach ging es innerhalb weniger Wochen um 65% nach unten und dann ein Jahr später sogar 84%. Also tatsächlich, da war es wirklich so, das Gerücht kaufen, die Nachricht verkaufen war genau richtig. Und das zweite Beispiel ist Coinbase, der Börsengang von der Handelsplattform, von der Kryptobörse. Da war es auch so, vorher 800% Anstieg, das Jahr vorher. Dann kam das IPO und danach ging es direkt mal über 50% nach unten.
So. Klingt ja schlecht.
Schlecht für die jetzige Situation. Der Unterschied ist jetzt der. Der Bitcoin-Future ist ein ganz kleiner Markt. Der hat nicht so großartig mehr Nachfrage geführt. Also es war ein, ich will nicht sagen immaterieller Event, aber es war eher im Kopf der Anleger. Es hat nicht dazu geführt, dass mehr Bitcoins nachgefragt wurden. Eine Kryptobörse, ein Börsengang von einer Kryptobörse ändert nichts an dem Anlegerverhalten der Leute, die bei Coinbase ihr Konto haben. Die kaufen dann nicht mehr Bitcoins oder weniger. Mhm. Das hat also den Markt nicht verändert. Ein ETF wird den Markt gewaltig verändern. Also im Moment ist es so, wir haben am Tag ungefähr 25 Millionen neue Bitcoins, die geschürft werden. Und wir haben ungefähr das gleiche Niveau an Nachfrage, 25 Millionen Dollar an Nachfrage. Plus, minus, jetzt sicherlich ein bisschen mehr. Aber und durch das ETF werden wahrscheinlich am Tag 100 Millionen Dollar an Nachfrage dazukommen täglich. Das heißt, die Nachfrage wird sich von 25 auf 125 erhöhen. Und dann kommt noch ein zweites Event. Im April nächsten Jahres gibt es das Bitcoin-Halving.
Da haben wir auch noch eine Grafik zu.
Genau, und da wird sich dann das Angebot halbieren von 25 auf 12,5, weil die Entlohnung sich halbiert. Also wir haben jetzt ein Gleichgewicht und wir haben dann irgendwann eine 10-mal so große Nachfrage. Wie sieht man es nochmal? Dieses Halving hat auch große Auswirkungen, und zwar nach dem Halving sogar erst. Das hier war das erste Halving. Im Jahr 2013, ein Jahr später, ist der Bitcoin über 7.000% gestiegen. Beim zweiten Halving waren es ein Jahr später 460% und beim dritten waren es 670%. Weil natürlich, klar, wenn das Angebot schrumpft und die Nachfrage gleich bleibt, dann führt das zu steigenden Kursen. Ob das jetzt nochmal so extrem wird, weiß ich nicht. Aber wir sind ja sogar noch vor dem Halving. Das kommt ja erst im April.
Wir haben noch eine vierte Grafik, die sich immer schon mal ins Bild geschummelt hat. Schauen wir vielleicht auch nochmal kurz drauf. Nochmal ein Wort dazu, was Sie
mir sagen. Genau, das ist auch ganz wichtig. Es ist ja so, wenn wir tatsächlich irgendwann im April oder auch jetzt schon eine höhere Nachfrage bekommen als das Angebot, dann muss ja irgendwo diese Nachfrage bedient werden und die muss aus dem Bestand bedient werden. Das ist die Frage, wie viele Bitcoins sind, mit wie viel Bitcoins wird getradet und wie viele Bitcoins sind in festen Händen. Man sagt, feste Hände sind Bitcoins, die seit 5 Monaten nicht mehr gehandelt worden sind. Und das ist diese gelbe Linie. Die Zahl der Bitcoins in festen Händen ist kontinuierlich gestiegen und ist jetzt bei 15,4 Millionen Bitcoins. Es gibt insgesamt 19,5. Das heißt, es sind nur noch 4 Millionen Bitcoins frei verfügbar. Und da ist es die Frage, zu welchen Kursen man bereit ist, die rauszugeben, wenn die Nachfrage aus den ETFs kommt und wenn dann auch das Angebot an neuen Bitcoins sich verknappt. Und das könnte dazu führen, dass schon ein zusätzlicher Dollar an Nachfrage in den Bitcoins zu einem Börsenwert, zu einer Börsenwertsteigerung von 5 Dollar führt, also 5-mal so hoch dann der Effekt sein wird. Und da ist die Frage, wo ist das neue Gleichgewicht beim Bitcoin? Und da schwankt man so zwischen 120.000, 160.000 Dollar. Also das ist so eine Region, da könnte es hingehen aus der Kombination ETF-Nachfrage und Bitcoin-Halving.
Dann sind wir gespannt, wann es endlich die News gibt zum Bitcoin-ETF. Ob dieses Jahr noch
damit? Es gibt einen Termin bis zum 10. Januar, soll eine Entscheidung fallen. Es ist nicht in Stein gemeißelt, aber es kann auch jeden Tag passieren. Also es muss jetzt nicht am 10. Januar sein. Aber klar, auch hier die Frage geht so weiter, es wird auch beim Bitcoin wieder Rücksetzer geben. Aber man sieht schon, die Rücksetzer sind doch sehr klein ausgefallen in letzter Zeit. Und dann gab es wieder diese großen Schübe. Also ich glaube, jetzt ist sogar immer noch ein guter Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr noch die 50.000 Dollar nehmen können und im nächsten Jahr dann sogar bis zum April über 100.000.
Wir werden es weiter verfolgen. Schauen jetzt auf die Aktie des Tages. Und da hast du uns Apple mitgebracht, die auch eine schöne Aufwärtsbewegung hingelegt haben. Sieht jetzt aber nicht so dramatisch, fantastisch aus wie beim DAX oder wie jetzt beim Bitcoin, aber wieder auf dem Niveau vom Sommer.
Ja, wir sind immerhin jetzt nochmal gestern nach oben raus, 2% plus. Es gab gute Nachrichten von Foxconn, von dem Auftragsfertiger, der für Apple die iPhones fertigt. Der hat gesagt, dass man seine Prognose fürs vierte Quartal anheben wird, weil das Geschäft sehr gut läuft. Das schlägt natürlich auf Apple voll durch. Und Apple ist ja eine von den magischen oder glorreichen 7 in diesem Jahr. Und da glaube ich schon, dass zum Jahresende auch nochmal Window Dressing betrieben wird. Das heißt, die Werte werden nochmal gekauft. Und könnte mir sogar vorstellen, dass Apple nochmal das Jahreshoch nach oben rausnimmt und dann auch die 200 Dollar überschreitet. Ist ja nicht mehr so weit. Jetzt sagen natürlich viele, Apple ist teuer. Klar, sind sie auch. Habe ich mal mitgebracht, wie teuer sie wirklich sind.
Genau.
Das ist das KGV. Der zurückliegenden 12 Monate, und zwar zurück bis 2019, Da sieht man mal, wir hatten mal KGVs von unter 20, dann hatten wir hier oben mal KGVs von 40 und jetzt liegen wir so bei etwas über 30. Also das ist sicherlich nicht mehr tief, aber es ist jetzt auch nicht übertrieben hoch. Und insoweit ja, ist das jetzt eine Aktie, die jetzt nicht sonderlich überteuert. Das gilt übrigens auch für die anderen großen Tech-Werte. Die sind jetzt nicht richtig teuer, sondern sie sind vielleicht am oberen Rand, aber da ist sicherlich auch noch Luft nach oben. Und es geht ja am Ende um Angebot und Nachfrage. Und wenn sich Anleger auf diese Werte fokussieren, dann können sie auch mal höhere Preise haben und auch mal höhere Bewertungen. Und die können auch über längere Zeit anhalten. Also für mich ist Apple immer noch ein Basisinvestment. Und ja, ich glaube schon, dass wir die $200 dieses Jahr noch sehen.
Von so schönen Werten kommen wir jetzt tatsächlich zum DAX-Loser des bisherigen Jahres. Wir haben es ja vorhin gesehen, Bayer. Jetzt hat er mal Insider zugekauft jüngst, Temasek International im großen Stile. Haben das offenbar als Einstiegsniveau gesehen, begriffen?
Wie siehst du's? Jeder so, wie er mag. Also das sind immer so Sachen, diese Insiderkäufe beeinflussen Aktienkurse immer nur sehr kurzfristig, weil es geht am Ende um andere Sachen als um ein paar hunderttausend oder auch ein paar Millionen Euro an Insiderkäufen. Bei Bayer geht es um das große Ganze und da das große Ganze ist leider ein Großteil Monsanto und da reißt ja die Klagewelle nicht ab. Ich habe es mir in die Hand geschrieben, glaube ich. Es sind von 165.000 Klagen immer noch 52.000 offen. Man hat jetzt, ich glaube, 4 Klagen in Folge verloren. Dann die Probleme in der Pharmasparte. Also klar, nach diesem Kursverlust ist auch mal eine Gegenbewegung möglich, vielleicht sogar in Richtung 40, aber dass jetzt da eine große Trendwende kommt, das ist eher nicht zu erwarten. Und ich würde jetzt nicht unbedingt Aktien haben wollen, wo ich immer noch neue Horrormeldungen erwarten kann. Die werden kommen. Die Frage ist nur, wie schlimm werden sie wirklich? Das ist eine Aktie, die man jetzt nicht unbedingt haben muss.
Können wir auf Analystenschätzungen schauen, was den Gewinn der Aktie angeht?
Das genau. So mitgedacht, es ist ja nicht so, dass sich dabei erwarten. Nichts verändert hat. Also die Prognosen sind doch massiv gesenkt worden. Man sieht hier, das sind die Gewinnprognosen für 23. Da sind wir jetzt sogar schon im Minus für dieses Jahr. Und das sind die für 24 und 25. Und auch die sind deutlich gesenkt worden. Klar, das kann sich auch wieder drehen. Aber im Moment ist der Trend hier doch recht eindeutig. Gewinne runter, Umsätze runter, neue Klagen, Aktienkurs runter. Das ist jetzt keine einmalige Sache, sondern eher ein langfristiger Trend. Bayer ist ja nicht erst seit ein paar Wochen schwach, sondern schon das ganze Jahr über. Also da gibt es sicherlich bessere DAX-Werte.
Den DAX verlassen wir jetzt aber erstmal und schauen auf TUI, denn die haben Zahlen vorgelegt und die sind ja sehr gut ausgefallen. Rekordumsatz.
Ja, absolut. Das ist schon erstaunlich. Also das vor Pandemie hoch sogar noch getoppt. Und das zeigt schon, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Und dass die Reiselust genauso da ist, wie sie vorher da war. Irgendwie hat man ja Corona auch schon komplett vergessen. Zum Glück, muss man ja sagen. Klar, der Kurs wird da nicht wieder hinsteigen, weil natürlich viele Kapitalmaßnahmen passiert sind. Aber doch, die Aktie hat jetzt mit dem heutigen Anstieg um, ich glaube, es sind schon fast 10%, 8, 9%. Vielleicht könnte das ein Auftakt sein für eine Rallye, denn tatsächlich hat TUI ja schon im Laufe des Jahres schon viele gute Zahlen vorgelegt. Die waren jetzt richtig gut. Vor allen Dingen hat man die Prognose angehoben oder eine sehr gute Prognose abgegeben. Nächstes Jahr nochmal 10% mehr Umsatz, 25% mehr Gewinn. Und das hat doch viele überrascht. Und ja, es ist eine Rallye fällig bei TUI, denn die Aktie muss ja irgendwann mal auf die guten Zahlen reagieren. Und ich denke mal, das könnte wirklich der Auftakt heute sein.
Bei BYD, dem nächsten Wert, da haben wir jetzt zuletzt eher gesehen, dass die Aktie stark unter Druck stand, also ordentlich schon Verluste verzeichnet hat. Hat das mit Charlie Munger zu tun gehabt, mit dem Tod?
Ja, auch. Also zumindest an einem Tag. Es ging jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Tage am Stück nach unten. Klar, Munger hat ja, also der Kollege, will ich sagen, oder Ex-Kollege, muss man sagen, von Warren Buffett, hat ja BYD entdeckt im Jahr 2008, hat dann auch den Einstieg forciert. Buffett oder Berkshire hat mit BYD ja richtig viel Geld verdient. Und jetzt hatte man so ein bisschen die Befürchtung, jetzt wird Buffett, der ja schon teilweise verkauft hat in den letzten beiden Jahren, die Position in etwa halbiert hat, dass er jetzt komplett verkaufen wird. Aber das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Aber der Hauptgrund, warum BYD gefallen ist, waren Sorgen dafür. Oder BYD hat tatsächlich Preise gesenkt, zeitlich begrenzt. Man hat es jetzt ein bisschen verlängert, auch auf einige Modelle begrenzt, um nochmal die Verkäufe ein bisschen anzukurbeln. Und das kam natürlich nicht gut an der Börse. Wobei die Preissenkungen haben sich mit maximal, glaube ich, 2.000 Euro pro Auto doch in Grenzen gehalten. Und BYD ist ja dafür bekannt, dass man eben nicht diesen Preiskampf, den es in China in diesem Jahr gibt, mitgemacht hat. Jetzt hat man ein bisschen die Preise gesenkt, das kam nicht gut an. Aber man kann sich das auch leisten, weil man natürlich jetzt vor allem durch den gefallenen Lithiumpreis und andere gefallene Rohstoffkosten niedrige Kosten hat, insoweit die Margen hoch bleiben oder vielleicht sogar noch höher geworden sind, trotz teilweise Preissenkungen.
Die Verkaufszahlen sehen ja auch immer positiv aus. Gibt es oft Rekorde
zu vermelden. Aber da haben wir jetzt auch gesagt, man sieht es ja hier, wir hatten im letzten Monat tatsächlich fast eine Stagnation bei den Verkaufszahlen. Und da muss noch ein bisschen was kommen, wenn Biber wieder sein Ziel erreichen will von 3 Millionen verkauften Autos in diesem Jahr. Aber auch hier sieht man im langfristigen Vergleich, es gab immer mal wieder so ein paar Phasen, wo auch mal, hier gab es sogar mal einen Rückgang, im großen Rückgang Anfang 23. Aber der Trend geht nach oben und insoweit. Klar, ist dieser Kursrückgang der Aktie natürlich nicht schön für die Anleger. Er ist in meinen Augen vollkommen überzogen, weil ja BYD auch schon bei 30 Euro jetzt nicht unbedingt teuer war. Jetzt sind wir noch günstiger. Das KGV liegt jetzt bei 14 oder 15 fürs nächste Jahr. Und da ist es eine Frage der Zeit, wenn das wieder aufgeholt wird.
Man hat ja auch öfter hier so eine schnelle V-förmige Erholung gesehen, ja. Immer wieder mal. Und es sieht ja ein kleines bisschen auch so aus. Also der Anfänger eines Vs jetzt schon zu sehen.
NIO, ein Wettbewerber, hat gute Zahlen vorgelegt. Und wie wir die gut zahlen, das wird noch ein bisschen dauern. Das wird dann erst im Januar soweit sein. Aber also das ist für in meinen Augen ja, so ein Nikolausgeschenk.
Oh, passt perfekt zum heutigen Tag. Wir schauen auf Tesla, wo sich jetzt nicht so viel, was die Aktie angeht, zuletzt getan hat. Sie orientiert sich doch ein bisschen seitwärts.
Genau, ja, ist
gab
stabil.
Auch nicht große Meldungen.
Gutes Cybertruck-Event gab es am 30. November, aber da kam jetzt auch keine großen Überraschungen. Die Preise für den Cybertruck sind sehr hoch ausgefallen, also 50% höher, als man das vor einigen Jahren bei der ersten Vorstellung angekündigt hat. Ich glaube, es geht ab $60.000 los, dann hoch bis $100.000. Da sagen jetzt einige, das ist schlecht, weil dann wird Tesla viel weniger verkaufen. Andere sagen, das ist gut, weil die Nachfrage ist ohnehin so hoch nach dem Cybertruck, dass den Leuten der Preis vollkommen egal ist. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Auf jeden Fall kommt das Auto gut an und die Frage ist jetzt nur, wie schnell Tesla die Produktion auch hochfahren kann, um eine vernünftige Stückzahl zu verkaufen, um dann auch Geld zu verdienen, weil das wird erstmal ein bisschen dauern, bis man mit dem Cybertruck auch Geld verdient, weil man eben erstmal Anlaufkosten hat.
Dann hast du uns ja noch die Grafik zu den Verkaufen.
Genau, das habe ich jetzt nochmal mitgebracht, weil also es gilt ja für alle E-Autos. Es ist im Moment so ein bisschen die Stimmung, E-Autos will keiner mehr haben. Also gerade in Amerika, GM und Ford haben jetzt auch die Investitionen deutlich runtergefahren, weil sie sagen, ja, das läuft doch nicht so, wie wir uns das denken. Fakt ist, dass Autos nicht gekauft werden, die nicht gut sind. Und dass insgesamt der Markt weiter wächst. Also wir sehen hier das Wachstum. 22 ist der Markt um 50% gewachsen. Und in diesem Jahr, es fehlt ja nur noch einen Monat, sind wir auf dem Weg, mit gut 30% zu wachsen. Klar, es ist weniger als 50. Aber 30% Wachstum ist ja sicherlich jetzt kein Schrumpfen. Insoweit muss man da doch ein bisschen schauen, dass der Markt immer noch läuft, gerade in China. Und das gilt dann auch für Batteriehersteller, Lithium. Also es ist nicht das E-Auto am Ende.
Apropos Cybertruck, da hast du uns noch ein Video mitgebracht, wo der Cybertruck gegen den Porsche antritt.
Genau, das ist der Cybertruck beschleunigt übrigens von 0 auf 100, die schnellste Version in 2,7 Sekunden. Und hier ist immer mal ein Vergleichstest gegen den Porsche. Und da hat man es gesehen am Ende.
Jetzt mit Porsche hinten
drin. Der Cybertruck hat sogar noch in Porsche gezogen, war trotzdem schneller. Kleiner Gag, den er auf der Präsentation dabei hatte.
Gut, dann schauen wir jetzt noch auf SMA Solar. Auch da ist eine Erholung erkennbar. Man ist wieder auf dem Niveau von so Mitte Oktober, glaube ich, angekommen. Ja. Immerhin, die Tiefskurse scheinen erstmal hinter sich gelassen zu sein. Wie kann es weitergehen?
Ja, also für mich ist die Aktie ja, ich will nicht sagen, ohne Grund so stark gefallen. Hat sich ja halbiert seit Sommer, aber die großen Probleme hatten eher die Konkurrenten wie SolarEdge und Enphase Energy, aber SMA Solar hat in diesem Jahr ja mehrfach die Prognosen angehoben. Alles gut, viel zu tief gefallen und jetzt baut die Aktie eigentlich nur erstmal einen Teil ihrer Unterbewertung ab. Das dürfte aber noch weitaus mehr werden, denn auch auf dem Niveau ist die Bewertung immer noch, ja, ich will nicht sagen abenteuerlich billig, aber doch viel zu günstig. Denn ähnlich wie auch bei E-Autos hat man auch so ein bisschen bei Solar in diesem Jahr gedacht, so dieser große Boom kommt doch nicht. Stimmt aber nicht, der ist da und der wird sich auch in den Kursen niederschlagen. Zumindest bei den Unternehmen, die gut dastehen. Und dazu gehört SMA Solar auf jeden Fall.
Und wo wir schon über kleine Comebacks sprechen, schauen wir auch noch auf Freyr Battery, weil da haben wir auch nach diesem extremen Fall zuletzt eine Erholung,
ja, sieht man
Ansatz
kaum,
einer Erholung gesehen.
Sieht man kaum, aber das waren vom Tief weg immerhin 40%. Und es kann sogar noch ein bisschen mehr werden, denn, also nochmal ganz klar, Freyr Battery, die Story hat natürlich einen großen Schaden genommen, dadurch, dass man jetzt ja, im Prinzip erstmal alles runtergefahren hat, den Bau der Fabrik. Aber man macht trotzdem operativ weiter. Die erste automatische Anlage, da haben wir jetzt einen großen Fortschritt gemacht, einen echten Meilenstein. Das war auch der Grund, warum die Aktie sich erholt hat. Da hat man jetzt erstmal ein gutes Stück weitergekommen, um die volle Automatisierung hinzubekommen. Das wird dann irgendwann im ersten Quartal passieren. Das war wichtig. Das nächste ist, dass man immer noch aktueller Börsenwert sind $280 Millionen, immer noch unter Cash. Das sind Ende des letzten Quartals $320 Millionen gewesen. Also da ist die Aktie nach unten. Wir waren schon mal deutlich drunter, aber es ist relativ abgesichert. Und nach oben, man wird diese Batteriefabrik, wenn auch nicht man selber mit Hilfe, wie auch immer, weiterbauen. Und es ist zu erwarten, glaube ich zumindest, dass sich da jemand finden wird, der das nötige Geld mitbringt. Klar, das Risiko ist groß, aber die Chance eben genauso. Denn wenn tatsächlich dieser Bau fortgesetzt wird, dann haben wir die Aktie auch ruckzuck mal doppelt oder dreimal so hoch. Aber natürlich kann auch der Super-GAU passieren, dass tatsächlich niemand bereit ist zu investieren, dass man sagt, wir müssen diese ganze halbe Fabrik, die halb fertig ist, komplett abschreiben. Aber haben wir immer noch den Cash-Bestand. Also eigentlich ist jetzt das Chance-Risiko-Verhältnis gar nicht mehr so schlecht. Nach unten mit dem Cash sicher und nach oben gibt es verschiedene Optionen, wie es da weitergehen kann.
Es wird ja auch jetzt in Kürze noch in diesem Monat eine Hauptversammlung, außerordentliche Hauptversammlung
geben. Genau, am 15. Dezember ist, glaube ich, die außerordentliche Hauptversammlung. Da wird entschieden, den Firmensitz in die USA zu verlegen, weil man da natürlich weitaus bessere und auch sichere Vergünstigungen bekommt. Rund 40% der Investitionen übernimmt der Staat. Und man plant ja auch eine Gigafactory in den USA und deswegen diese Firmensitzverlegung. Das jetzt Auswirkungen auf den Kurs hat, weiß ich nicht, weil es ist bekannt und es wird sicherlich auch durchgehen, dass man den Firmensitz verlegen kann. Also es bewegt sich doch einiges und einiges, zumindest auch der Kurs wieder in die richtige Richtung und das Erholungspotenzial ist natürlich schon enorm. Wenngleich nochmal, das ist eine Hochrisikoaktie, war sie schon immer, aber jetzt umso mehr und ja, sie kann auch noch weiter fallen.
Wir schauen auf Standard Lithium, da gab es ja eigentlich auch positive Neuigkeiten, die sich aber jetzt hier nicht im Chart widerspiegeln.
Nein, die findet man im Moment in keinem Chart einer Lithium-Aktie, weil das Marktumfeld, wenn es bei E-Autos schon schlecht ist, bei Solar, dann ist es beim Lithium-Markt eine mittlere Katastrophe. Also der Lithiumpreis am Spotmarkt in China, vielleicht können wir den kurz sehen, da sieht man nämlich das Ausmaß. Wir sind tatsächlich jetzt nur noch bei 103.000 Renminbi, das sind umgerechnet, ich glaube, $14.500 und wir waren hier oben. Das war Ende 22 bei $80.000, also der Preis hat sich mehr als gesechstelt. Wir sind auf das Niveau gefallen von Mitte 21. Und ich sag mal, wenn das hier oben auch alles zu hoch war und getrieben durch Spekulationen, sind das natürlich Preise von unter $20.000 oder weit drunter, die viel zu tief sind. Man muss dazu sagen, dieser Spotmarkt ist sehr begrenzt und es gibt auch Stimmen, die sagen, dass die Chinesen diesen Markt, ich will nicht sagen manipulieren, aber zumindest in die richtige Richtung bewegen, um eben mit diesen niedrigen Preisen die Konkurrenz zu drücken. Weil die Chinesen selbst ja auch produzieren, die produzieren Lithium zu sehr hohen Kosten. Also die produzieren jetzt mittlerweile und verkaufen Lithium mit Verlust. Aber sie wollen halt, dass die anderen aus dem Markt gedrängt werden. Und das hat auch schon erste Erfolge. Tatsächlich ist es schwer geworden für kleinere Lithiumfirmen, auch für Standard-Lithium oder eben auch andere Explorer, Geld zu bekommen. Und das ist auch der Grund, warum, da gehen wir nochmal zurück, Standard Lithium so gefallen ist, obwohl die Firma jetzt mehrfach gemeldet hat, man ist auf dem richtigen Weg, die Pilotanlage läuft. Jetzt hat man nochmal gemeldet, man hat die City engagiert, um eventuelle strategische Beteiligungen zu besorgen. Also alles funktioniert, die Anlage funktioniert und trotzdem fällt die Aktie, weil man so ein bisschen Angst hat. Klar, Standard Lithium braucht jetzt viel Geld, um die Produktion noch aufzubauen, mehrere $100 Millionen. Und die Frage ist, bekommen sie das Geld, bekommen sie es nicht? Und das ist so ein bisschen im Moment das Problem der ganzen Branche, dass man fürchtet, dass kein Geld mehr kommt. Deswegen neues Mehrjahrestief. Risiko ist größer geworden, aber operativ läuft alles so, wie es laufen soll.
Dann haben wir den letzten Wert für heute, LivePower. Da gab es mal wieder ein Update zum Yellowknife-Projekt. Läuft da alles nach Plan?
Auch da läuft alles sehr nach Plan. Und da ist der ganz, ganz große Vorteil, dass LivePower vor zwei Wochen sich 12 Millionen kanadische Dollar besorgt hat. Damit ist auch das Winterbohrprogramm, was im Februar oder im Januar, Ende Januar, glaube ich, starten soll, gesichert. Man hat das erste Bohrprogramm jetzt durch. Die Hälfte der Ergebnisse sind bekannt, die andere Hälfte wird jetzt noch nach und nach gemeldet. Sehr gute Ergebnisse, hohe Lithiumgehalte, alles so, wie man sich das vorgestellt hat. Insoweit läuft hier alles nach Plan. Auch hier, der Kurs leidet nicht unter der Firma selbst, sondern unter dem Umfeld. Aber nochmal, LivePower hat jetzt nochmal Geld eingesammelt, was in den Zeiten wirklich, da muss man schon sagen, herzlichen Glückwunsch, ist alles nicht so einfach. Hat funktioniert und jetzt läuft das Winterbauprogramm an. Und dann wird irgendwann im Frühjahr, spätestens im Sommer, die Ressourcenschätzung kommen. Und es läuft alles in Richtung 100 Millionen Tonnen hin. Und ich sage nochmal 100 Millionen Tonnen Ressource, Bewertung zwischen 1 und 2 Milliarden. Und wir sind jetzt bei 150, 160 Millionen. Also Potenzial ist viel da. Aber natürlich auch hier gilt, dass wenn das Umfeld sich weiter verschlechtert, und das kann man nicht ausschließen, ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt so schlecht wird, dann muss man sich auch noch weiter fallende Kurse einstellen. Es ist eine Frage, ob man das durchhalten kann oder will. Es wird die Wende auch bei Lithium kommen. Die Frage ist nur, wann. Aber wenn sie kommt, wird sie, glaube ich, doch ganz ordentlich ausfallen.
Und wir werden dann wieder drüber sprechen.
Machen wir.
Und vorher bestimmt auch. Dankeschön für den Moment, Alfred. Gerne. Danke euch. Bis zum nächsten Mal.